Hallo, ich bin Tobi vom 96-Podcast Vorwärts nach weit. Am 23. Februar sind Bundestagswahlen. Das Wahlrecht ist ein hohes Gut in unserer Demokratie. Dadurch können wir direkt Einfluss nehmen auf die Politik in unserem Land. Außerdem garantiert uns unsere Demokratie Grundrechte wie die Meinungsfreiheit, die Pressefreiheit. Sie sorgt dafür, dass wir demonstrieren dürfen. Sie steht für Gleichheit und Rechtsstaatlichkeit. All das geht es zu bewahren und zu beschützen. Deshalb gib der Demokratie deine Stimme. Geh wählen.
Also das war nicht mehr der eiskalte Kalte Krieg, der damals herrschte zwischen Ost und West. Da war eine Annäherung statt, fand schon statt. Und da fanden es viele Leute irgendwie auch zwar dem Zufall geschuldet, dieses Los, aber bezeichnen, dass man jetzt auch gegeneinander Fußball spielen kann.
Hallo liebe Fußballfreunde, herzlich willkommen zur neuen Folge von Bosses Bundesliga-Blog. Das Jahr 2024 geht zu Ende, man blickt auf das Jahr zurück. Das hat man auch 1974 gemacht und hat in den Jahresrückblicken vor allem auf die Fußball-Weltmeisterschaft geschaut. Deutschland wurde Weltmeister, aber unterwegs zum Titel, da gab es ja eine ganz entscheidende Niederlage, 0:1 gegen die DDR. Und das war natürlich eine peinliche Niederlage für die deutsche Mannschaft. Man hat danach gehört, dass es wohl richtig gerappelt hat in der deutschen Mannschaft zwischen dem Kapitän Franz Beckenbauer und Bundestrainer Helmut Schön. Einige wollten abreisen, also in Valente, wo die Mannschaft untergebracht war. Da hat es richtig gescheppert. Aber zum Wohlwollen offensichtlich der Mannschaft und des Fußballs, denn der Titel wurde geholt. Jetzt, 50 Jahre später, hat sich Buchautor Ronald Reng nochmal mit dieser Weltmeisterschaft beschäftigt. Sicherlich einer der besten Autoren, wenn es unter anderem um Fußballbücher geht. Ronald Reng war damals 4 Jahre alt, also so richtig live erlebt hat er nicht so viel, musste sich quasi alles recherchieren, erarbeiten von dieser Weltmeisterschaft und er geht das kleinteilig an. Es geht nur um diese Begegnung innerdeutsch, wie es damals hieß, Bundesrepublik Deutschland gegen die DDR. Sehr interessant, was er dort zusammengetragen hat unter dem Titel 1974, eine deutsche Begegnung. Das Ganze 50 Jahre her und deswegen Anlass, aus diesem, ja, Jubiläum, runden Alter, wie auch immer man es nennen möchte, noch einmal zurückzuschauen. Und das mache ich heute mit meinem Gast Ronald Reng. Kurz vorweg noch meine Vita. Ich bin Ralf Bosse, seit über 30 Jahren Fußballkommentator für Fernsehen, Radio und Streaming, arbeite aktuell für Sky, das ZDF und andere Radio- und Streaming-Sender. Flashscore habt ihr vielleicht schon mal gehört, FODMOB ist dabei. Das sind so die, ja, neuen aufkommenden Sender, die Fußball in voller Länge, 90 Minuten nonstop, live übertragen. Ja, Welt- und Europameisterschaften habe ich kommentiert. Podcaster, genau, seit vielen Jahren mit Bosses Bundesliga-Blog. Immer donnerstags gibt es eine neue Folge. Also, falls ihr erstmals reinhört, einfach abonnieren, kostet ja nichts. Und dann verpasst ihr da auch nichts. Und ansonsten bin ich über die sozialen Medien erreichbar. Ich denke, fast überall. Also, gerne mal probieren. Vielleicht können wir uns da mal ein bisschen austauschen. Ja, und dann mal rein in das Gespräch mit Buchautor Ronald Reng, 1974, eine deutsche Begegnung. Die BRD verliert bei der eigenen Weltmeisterschaft vor 50 Jahren gegen die DDR mit 0:1. Ronald Reng darf ich begrüßen. Sicherlich den Fußballfans ein Begriff, denn wenn es um Fußballbücher geht, dann taucht der Name berechtigterweise immer wieder auf und das Jahr 2024 neigt sich dem Ende entgegen und man schaut gerne nochmal zurück auf dieses Jahr und in diesem Jahr vor, dann müssen wir sagen, 50 Jahren hat sich die deutsche Nationalmannschaft den zweiten Weltmeistertitel geholt. 50 Jahre ist es her. Ronald Reng, Sie haben das nochmal zum Thema gemacht in einem Buch, was nicht unbedingt darstellt, was damals passiert ist, sondern irgendwie auf andere Weise. Können Sie uns das vorstellen und vor allen Dingen, wie das Buch heißt, wie Sie das Thema umgesetzt haben?
Ja, hallo. Ja, es geht weniger darum, wie die deutsche Mannschaft 1974 Weltmeister geworden ist. Die bundesdeutsche Mannschaft nämlich, das ist schon die große Unterscheidung, denn damals bei der Weltmeisterschaft 1974 gab es das einzige Spiel der Geschichte zwischen der DDR und der Bundesrepublik. Und das, dachte ich, ist zum 50-jährigen Jubiläum ein wunderbarer Anlass, zu versuchen, rund um dieses Spiel zu erklären, wie war das Leben damals in den beiden deutschen Staaten. Also, in dem Buch taucht jetzt nicht nur Franz Beckenbauer auf. Ich habe nicht nur Interviews mit Wolfgang Overath und Günter Netzer geführt oder den DDR-Nationalspielern Lothar Kurpiewald, Conny Weise, sondern es taucht zum Beispiel auch auf eine damals sehr berühmte Theaterschauspielerin in der DDR, die just an dem Abend die neuen Leiden des jungen Ws am Deutschen Theater in Ost-Berlin aufgeführt hat oder aufführen musste, weil alle Schauspieler waren sehr krummelig, dass sie das Spiel nicht schauen konnten. Und dann erzähle ich aber, wie wichtig dieses Theaterstück auch damals in der DDR war. Also so benutze ich dieses Fußballspiel, um Geschichte zu erzählen, Zeitgeschichte zu erzählen. Wie war das Leben in der DDR? Wie war das Leben in der Bundesrepublik in den 70er Jahren? Wie standen die beiden Staaten zueinander?
Wir haben das als, jetzt sage ich mal, Westdeutsche damals so weit verfolgt, dass in Hamburg gespielt wurde, dass, ja, man hört immer wieder so Kadermitglieder, also ausgewählte DDR-Bürger, nach Hamburg kommen durften, um das Spiel zu verfolgen. Zeiten haben sich geändert, die DDR gibt es nicht mehr, ist natürlich jetzt ein Gesamtbundesrepublik Deutschland-Volk, aber diese Ostalgie ist immer noch da. Irgendwie, weiß nicht, wir Wessis gucken gerne in den Osten rüber, wie war das bei denen damals? Ist es auch noch so aus der Geschichte heraus ein Buch, was nochmal aufklärt, wie die DDR damals funktioniert hat, wie die Menschen dort gelebt haben?
Ja, das war die große Idee. Ich werte ja nicht in dem Buch, sondern ich schildere. Und wenn Sie die Protagonisten des Buchs aus der DDR nehmen, die haben natürlich, muss man sagen, die DDR alle sehr unterschiedlich erlebt. Also ich habe gesprochen mit einem Dissidenten, der die DDR bekämpft hat, Roland Jahn, dessen Verbindung ist, der war selber ein sehr guter Fußballspieler in der Jugend bei Carl Zeiss Jena und hat mit dann späteren DDR-Nationalspielern wie Conny Weise zusammen in der Jugendmannschaft von Carl Zeiss gespielt. Und der guckt zum Beispiel dieses Spiel mit extrem verwirrten Gefühlen, weil er einerseits will, dass seine Freunde in der Nationalmannschaft oder seine ehemaligen Mitspieler wie Conny Weise, Lothar Kurpiewald gewinnen und andererseits sagt, er kann doch nicht für diesen Staat DDR sein. Wir haben aber andere, zum Beispiel wie einen DDR-Journalisten, der die Nationalmannschaft begleitet hat, um darüber zu schreiben und der war überzeugter Kommunist. Also so haben wir eigentlich die ganze Palette der Gefühle, der Ansichten gegenüber DDR und ich versuche tatsächlich nüchtern zu erklären, wie lebte man damals. In den Anfang der 70er Jahre war übrigens zum Beispiel Erich Honecker noch so etwas wie ein Hoffnungsträger für viele Menschen in der DDR, weil er tatsächlich bemüht war, das Leben besser zu machen und aufgrund der Bauprogramme schien das auch Anfang der 70er Jahre der Fall zu sein, dass sich also der Alltag verbessert hat. Es wurde dann allerdings schon relativ schnell klar, dass auch Honecker den Menschen nicht die Freiheit gewähren würde, zu sagen, was man will, was man denkt, dass sie auch, dass er eine Opposition zulassen würde. Das war alles relativ schnell klar, dass er also in politisch auch sehr autoritär regieren würde.
Ja, ich habe in meinen Podcast-Ausgaben immer wieder mal den Fußball der DDR dargestellt, auch vor allen Dingen anhand von Fußballbüchern, wo immer auch sehr deutlich wurde, die Politik, SED vorneweg, hat da ganz aktiv eingegriffen in den Fußball. Nicht nur, dass Dynamo Berlin da auf Wunsch von Erich Mielke immer wieder mal DDR-Meister wurde, sondern dass die auch ja einfach im normalen Spielbetrieb anwesend waren, da eingriffen in den Ablauf, da mal eben ganz schnell aus einer Spielsaison heraus, die ja quasi über den Winter gespielt wurde, weil der große Bruder Russland den Jahreskalender spielte, auch dann sie mal eben den DDR-Fußball 2 Jahre lang umstellten, um dann festzustellen, so toll ist das eigentlich gar nicht, wieder zurückging von Juni bis Mai dann zu spielen. Also die Politik hat da immer wieder reingemacht. Jetzt haben sie ja auch angedeutet, dass sie versucht haben, und das ist ihnen gelungen, wenn ich das sagen darf, das Leben der politischen Seite, die ist, glaube ich, weitestgehend bekannt, aber der menschlichen Seite aufzuarbeiten. Das heißt, sie mussten ja jetzt etwas recherchieren, wie war das damals vor 50 Jahren? Und das ja auch mehr so auf einer Gefühlsebene, was ja vielleicht in Worten irgendwo im Archiv oder wo immer sie gesucht haben, ja, nur steht. Aber das Gefühl daraus mussten sie ja selber dann herauslesen. Wie schwer ist das denn gewesen?
Naja, sie haben die Schwierigkeit in der Tat, was zu rekonstruieren, was lange vorbei ist. Da helfen in der Tat, wie Sie es beschrieben haben, sehr viel Lektüre. Was wurde damals geschrieben? Archive, Bundesarchiv, da gibt es Protokolle der DDR-Regierung. Im Stasi-Archiv gibt es Berichte, wie die Stasi die DDR-Nationalspieler begleitet hat oder kontrolliert hat während der Weltmeisterschaft in der Bundesrepublik. Und mit diesem ganzen Archivmaterial im Kopf bin ich dann zu den Spielern, zu anderen Protagonisten hingegangen und habe mit ihnen lange geredet. Und habe auch das Gefühl gehabt, da war eine sehr große Offenheit da, auch gerade bei den DDR-Nationalspielern, da hatte ich das Gefühl, die wollten auch endlich mal ihre Geschichte erzählen. Also das war schon ein großer Unterschied. Wolfgang Overath, Günter Netzer, da habe ich natürlich gemerkt, die haben schon oft erzählt, wie sie gegen die DDR verloren haben, wie sie Weltmeister wurden. Und da konnte man dann schon noch die Details rausfischen, aber im Großen und Ganzen war das für die wahrscheinlich eine Wiederholung, während das für die DDR-Nationalspieler oft das erste Mal war, dass sie ausführlich ihre Geschichte erzählt haben. Und die, was ich ganz interessant fand, weil Sie angesprochen haben, die Partei hat immer auch in den Sport hineinregiert. Das war ja das Konzept der SED, dass man sozusagen alle Lebensbereiche in der DDR versucht hat zu kontrollieren. Also dann hat sich auch der Erich Honecker, der erste Mann im Staat, damit befasst, ob ein Schiedsrichter gesperrt werden soll oder nicht mit solchen Dingen. Aber andererseits haben sie gerade den Fußball nie in den Griff gekriegt. Also der Fußball war auch im Vergleich zu anderen Sportarten immer wild, ein bisschen anarchisch. Und das lag interessanterweise auch daran, dass untere SED-Funktionäre, also der zweiten Reihe, was heute sowas wären wie die Ministerpräsidenten der Bundesländer, die haben den Fußball oft benutzt, um ja so die eigene Größe darzustellen. Also die haben ihre lokalen Teams immer unterstützt und da gab es abenteuerliche Sachen, die man eigentlich eher bei der italienischen Mafia vermuten würde, dass jetzt also zum Beispiel der erste Sekretär eines Bezirks, wie gesagt, heute Ministerpräsident eines Bundeslandes, der hat angeordnet, dass Staatsbetriebe zwar illegal und heimlich Zwangsabgaben an den Fußballverein in der Region machen mussten, den FC Karl-Marx-Stadt zum Beispiel, damit der gute Spieler holen kann. Also da war ein reger Schwarzgeldmarkt entstanden im Oberliga-Fußball der DDR und die DDR-Regierung hat das immer versucht zu bekämpfen und hat das eigentlich in den 40 Jahren des Landes nie geschafft.
Ja, das ist sehr interessant, dass Sie das sagen, weil man immer wieder hört, die Spieler wurden delegiert, also von entweder dem Verband, aber auch eben von der SED rübergeschoben, um da irgendwo zentral bessere Mannschaften entwickeln zu lassen, Vorwärts Frankfurt oder ist damals komplett verschoben worden, eben nach Frankfurt hin. Aber es gibt eben auch einen Mann wie Jürgen Kreu, dem Nationaltorhüter der DDR, gesagt hat, nein, egal wo ihr mich hinschieben wollt, ich verlasse hier meine Stadt Zwickau nicht. Und er ist da immer geblieben. Also man konnte sich durchaus auch gegen dieses, ja, ich sag mal, Regime auch wehren, ohne dass man da entsprechend drangsaliert wurde oder Konsequenzen hatte. Ist das auch so eine Idee gewesen, wo Sie sagen, in diesem Buch 1974, eine deutsche Begegnung, das möchte ich darstellen, diesen Kontrast zwischen, es geht ja um zwei Männer, die aus verschiedenen Welten kommen, ist ja an sich schon mal ein Kontrast, aber eben auch diese, ja, auf der einen Seite das Gesellschaftliche, die Wertigkeit politisch gesehen des Spiels, aber auch der menschlichen Wertigkeit zwischen diesen beiden Männern, die ja auch einen Kontrast darstellen. War das so ein Spagat, den Sie versucht haben hinzubekommen?
Naja, ich finde immer, Geschichte wird greifbarer, wenn man sie menschlich erzählt, wenn man die Geschichten von Menschen erzählt. Und dann kann jeder abgleichen, wie hätte ich in der damaligen Situation gehandelt? Ist das eigentlich abenteuerlich, irrsinnig, wie derjenige handelt? Oder ist das, hat er versucht, sich anzupassen? Und da gab es natürlich auch in der DDR, was ich ja versucht habe, schon anzudeuten, sehr große Differenzen, wie die Menschen innerhalb dieses sicher enger gesteckten Rahmen der autoritären Regierung gelebt haben. Und wenn sie so ein herausragender Fußballer waren wie Jürgen Kreu, der Torwart, den Sie angesprochen haben, dann hatten sie auch eine gewisse Macht, weil sie waren der beste Torwart und sie wussten auch, die können nicht auf sie verzichten. Und dann konnte der schon ein bisschen ins Risiko gehen und sich eben weigern, sich verschieben zu lassen von seinem Verein Zwickau, weil der einfach immer in Zwickau, der Kleinstadt, bleiben wollte. Und da konnte dann auch oder hat sich dann auch keiner getraut einzuschreiten. Also da war das wieder, dass Fußballer, bei Fußballern sind irgendwie alle, egal ob es im Kommunismus ist oder im Kapitalismus, bei Fußballern spielen alle ein bisschen verrückt, die werden von allen angehimmelt und das war die Macht quasi der Fußballer, dass sie auch das Volk, die Volksliebe, die Verehrung des Volks hinter sich hatten. Und das gibt auch in den Archiven des Bundesarchivs tatsächlich Briefe von Bürgermeistern an das Politbüro, an das oberste Regierungsorgan der DDR, wo die Bürgermeister sagen, also wenn ihr versucht, diesen Spieler aus meiner Stadt wegzudelegieren, dann wird es hier einen Streik geben im zum Beispiel Sachsenring, dem Autobauwerk in Zwickau. Also da gab es dann sicher schon auch, es war jetzt nicht kein Start, wo alle nur angstvoll gekuscht haben. Es gab im Rahmen, sehr eng gesteckten Rahmen der Regierung, durchaus auch Leute, die sich dagegen gewehrt haben, die eigensinnig waren, die versucht haben, ihren eigenen Kopf durchzusetzen.
Aber das ist schon interessant, Sie deuten es an. Fußball, dasselbe mit Handball, Volleyball, Eishockey, völlig unvorstellbar, aber es geht eigentlich nur im Fußball. Sobald man sagt, ich bin Profi, und man weiß halt, dass das ein Profi ist, schon hat er irgendwie andere Lebensrechte.
Das ist schon mal das ist dann ist auf jeden Fall so eine vorauseilende Bewunderung von uns allen ist gleich gar gegenüber einem Fußballprofi, und der kann sich dann viel mehr erlauben. Das ist heute so und das war in der DDR nicht anders.
Nun ist der Ronald Rengen auch ein bisschen älter und hat die 74er WM mitgemacht. Haben Sie autobiografische Bezüge damit reingebracht? Das ist immer so eine Frage, die man an einen Buchautor stellt. Wie viel ist vom Autor drin in dem Werk?
Ja, da muss ich Sie ganz sanft korrigieren. Ich war dann noch gar nicht so alt, nämlich 4 Jahre, 1974. Also ich habe da keine eigenen Erinnerungen an dieses Turnier und habe dieses Buch also geschrieben, wie wenn Sie ein Buch über die Zeit schreiben würden. Dass Sie also Sie müssen alles sich recherchieren und da ist deswegen eigentlich keine biografische Note von mir drin. Es gibt einen Jungen in dem Buch, den habe ich auch bewusst reingebracht, um die Kinderperspektive reinzubringen. Und das war der Sohn des damaligen Bundeskanzlers Willy Brandt, der Matthias Brandt, heute ein bekannter Schauspieler. Und an dem erkenne ich natürlich schon auch meine Kindheit wieder, auch wenn ich die ein paar Jahre später ausgelebt habe. Also dieses einfach rausgehen und Fußball spielen, wo irgendwo ein freier Fleck ist und vor allem in der Fantasie Fußball spielen. Weil es gab ja damals, im Fernsehen konnte man Fußball kaum schauen. Es gab in der Bundesrepublik samstagabends die Sportschau und in der DDR gab es ebenfalls eine Sportsendung mehr oder weniger zur selben Zeit, wo dann 2, 3 Zusammenfassungen gezeigt wurden von Bundesliga- oder DDR-Oberligaspielen. Und danach waren diese Spiele weg. Das heißt, diese Spiele, was man da gesehen hat, den Fallrückzieher von Klaus Fischer zum Beispiel, den haben dann die Kinder wochenlang auf den Wiesen, auf den Straßen nachgespielt und in ihrer Fantasie weitergespielt und verändert. Und das schildert Matthias Brandt in dem Buch wunderbar. Und da habe ich mich natürlich selber wiedererkannt. Aber so von mir selber konnte ich da leider keine Erfahrung einbringen. Dazu war ich einfach zu klein.
Ja, ich bin damals 9 Jahre alt gewesen, habe nur so ganz, ganz dünne Erinnerungen. Weiß auch damals noch nach dem gewonnenen Endspiel direkt auf die Straße. Alle waren Gerd Müller und haben sofort das Fußball-Endspiel nachgespielt. Aber man merkt schon mit jedem Tag, den man älter wird, etwas dünner werden diese Erinnerungen dann an die WM 1974. Das heißt, Sie haben sich damit auch Ihre Erinnerung quasi erlesen, erarbeitet in den ganzen Recherchen, die Sie dort gemacht haben. Dann sind Sie eigentlich in diese Recherche mit einem, ich sage jetzt mal, leeren Kopf gegangen. Thema war klar, da will ich mich jetzt einarbeiten. Waren da Dinge, die Sie völlig überrascht haben, weil Sie ja jungfräulich reingegangen sind an das Thema, wo Sie dann gemerkt haben, das gibt's ja gar nicht, das war früher so, hätte ich nie gedacht.
Ja, das gab es natürlich viel. Also es ist auch gar nicht schlecht, wie Sie es sehr richtig beschreiben, da mal mit einem wirklich ganz weißen Blatt anzufangen, so ein Buch. Da war einfach nur meine Neugierige, wie war das damals? Und da gab es natürlich das Leben der DDR-Fußballspieler hat mich noch ein bisschen mehr überrascht als das der Bundesdeutschen oder der anderen Zeitzeugen, weil das für mich völliges Neuland war. Und mich hat tatsächlich überrascht, welchen Grad der Freiheit die hatten in der DDR als Fußballnationalspieler. Also mit welchem Selbstbewusstsein die auch im Ausland einfach mal spazieren gegangen sind oder aus dem Hotel raus während der Weltmeisterschaft und nebenan war eine Tennisbahn. Die waren in Quickborn bei Hamburg stationiert. Dann ist also die DDR-Nationalmannschaft einfach mal während der Weltmeisterschaft abends an der Tennisbar des Tennisclubs Quickborn gesessen und hat da ihre 1, 2 Bier getrunken, um zu entspannen. Und da hat sich dann auch der Mann von der Stasi, der Dr. Noack war das, nicht getraut zu sagen, hey, ihr müsst jetzt alle ins Hotel. Also weil da war wieder diese Ehrfurcht vor den Fußballern, okay, und die spielen auch noch gut, da muss man die lassen. Und deswegen, das war für mich sehr neu oder auch die ganze Geschichte, wie die zum Beispiel an Adidas-Schuhe gekommen sind, dass das so die DDR wollte ja natürlich nicht jetzt als Werbung noch machen für ein kapitalistisches Unternehmen, aber die Fußballspieler haben einfach gesagt, unsere Schuhe, unsere DDR-Fußballschuhe, die in Ilmenau hergestellt werden, die sind so schlecht, mit denen spielen wir nicht. Und dann hat also die DDR bei Adidas Schuhe gekauft. Da gibt es noch den Businessplan, würde man heute sagen, für die Fußballweltmeisterschaft 74. Da hat der Fußballverband der DDR vorher aufgestellt, was brauchen wir in Ausgaben. Und das sind irgendwie auch 20.000 Mark damals eingeschrieben für den Kauf von Adidas Fußballschuhen. Und das war für die DDR-Nationalspieler eine wirkliche Auszeichnung. Wir kriegen diese Schuhe. Und Lothar Kurbjoweit, defensiver Mittelfeldspieler, Außenverteidiger, der hat mir erzählt, dass sie dann die wirklich wie ein Heiligtum auch gepflegt haben, dass sie die weißen Adidas-Streifen mit Pflastern abgeklebt haben beim Putzen, dass sie da mit der schwarzen Schuhcreme drüber putzen konnten und danach dann das Pflaster wieder abgezogen haben. Und dann waren die Streifen noch strahlend weiß geblieben.
Tja, aus der heutigen Sicht gar nicht nachvollziehbar. Aber man kommt ja mit dem blöden Satz, ja, das war eben früher so. Ja, es war so, muss man einfach sagen. Die DDR hatte zwar eigentlich alles in der eigenen Herstellung, qualitativ nicht so hochwertig, und dementsprechend haben selbst die DDR-Bürger, in diesem Fall die Fußballer, gesagt, nee, dann lieber das ungeliebte Westprodukt, was dann deutlich besser war. Aber ich kann mich also auch an die WM 74 erinnern, angefangen mit der Auslosung durch einen Jungen von, das war von einem Chor, ne? Frankfurter, wissen Sie es noch?
Ein Berliner, Detlef Lange, genau, ja. Der konnte sehr gut singen und war auch noch schön blond und glaube, er hat sogar noch Fußball gespielt, und der hat also quasi das alles verschuldet, dass dieses Spiel überhaupt stattfand, weil die DDR und die Bundesrepublik so aus dem Lostopf gezogen hat, dass sie in eine Vorrundengruppe kamen.
Ja, eigentlich, ja gut, das war schon der erste Schritt zur Historie, das muss man wirklich sagen, heute undenkbar. UEFA und FIFA würden die schon mal in zwei Töpfen legen, dass die gar nicht gegeneinander spielen können, wie das heute ja auch noch immer gemacht wird, dass das Problem Nachbarn nicht gegeneinander spielen. Ja, dann kam das los, alles schrie laut auf, dann gibt's ja gar nicht, genau, das Spiel wollen wir nicht, jetzt ist es da gewesen. In diesem Moment, wo dieser Junge, der ja nun wirklich überhaupt keine Vorwürfe kriegen kann, hat er Pech gehabt einfach bei der Auslosung, haben Sie in Ihren Recherchen festgestellt, was in diesem Moment das für die Politik Ost und West, aber vielleicht für die ganze Welt, bedeutet hat, dass die Nachbarn, die früher mal zusammen waren, jetzt auseinander, auf einmal sportlich aufeinandertreffen? War das ein historischer Moment, wie man immer wieder sagt?
Ich denke schon. Also vor allem war da, glaube ich, gerade auf westdeutscher Seite eine große Neugierde da. Sie müssen sich erinnern, das war damals schon die Entspannungspolitik von Willy Brandt. Und also man hat versucht, die Beziehung zur DDR zu normalisieren, sich nicht immer noch zu verteufeln. Es begann so eine Art kleiner und dann immer regerer auch wirtschaftlicher Austausch. Also das war nicht mehr der eiskalte Kalte Krieg, der damals herrschte zwischen Ost und West. Da war eine Annäherung fand schon statt. Und da fanden es viele Leute irgendwie auch zwar dem Zufall geschuldet, dieses Los, aber bezeichnen, dass man jetzt auch gegeneinander Fußball spielen kann. Und ich glaube, bei den meisten war eine riesengroße Neugierde da, was immer wieder berichtet wird, aber da gibt es keine schriftlichen Aufzeichnungen. Das ist jetzt nur aus der mündlichen Erzählung von vielen Leuten, ist das im Fußballverband der DDR und auch im Deutschen Turn- und Sportbund der DDR, wo also der oberste Sportpolitiker war, Manfred Ewald, dass da so ein bisschen Angst herrschte und also, oh, jetzt müssen wir gegen diese ganz tollen Fußballer der Bundesrepublik spielen, die werden uns ja hoffentlich nicht lächerlich machen. Denn die DDR hat ja noch mehr als die Bundesrepublik damals Sport gesehen als Krieg mit anderen Mitteln, also um sich selber darzustellen als Stellvertreterkrieg, war immer das große Wort, um zu zeigen, wir sind ein erfolgreiches, progressives Land. Und da wollte man natürlich nicht gegen eine der besten Fußballmannschaften der Welt haushoch verlieren. Und angeblich hat sogar, ich glaube, Manfred Ewald, der höchste Sportpolitiker der DDR, dann zum Geschäftsführer des DDR-Fußballverbandes, Günther Schneider, gesagt, ja, dann müssen wir gucken, ob wir nicht diese Weltmeisterschaft boykottieren. Aber das ist alles nur, wie gesagt, mündlich übertragen. Da gibt es keine Aufzeichnung. Der Rest des Landes oder des geteilten Landes schien sich mit großer Neugier einfach auf dieses Spiel zu freuen und zu warten, was wird da wohl jetzt passieren.
Zumal es ja im Europapokal immer wieder mal deutsche Begegnungen gegeben hat, und so schlecht war der DDR-Fußball nicht. Also sie haben dann unterm Strich meist verloren, aber sind ja keineswegs zusammengeschossen worden. Also das nur wirklich nicht. Wenn Sie jetzt diese WM ja quasi erlesen haben, nicht erlebt, sondern erleben, Haben Sie eine Faszination für diese WM 74 noch empfunden? Ist da was bei Ihnen passiert, wo Sie sagen, ich hätte sie doch ganz gerne mal live erlebt, quasi am Fernseher?
Na, es war eher ein Staunen als Faszination, würde ich sagen. Also wie klein die noch war, ist das vielleicht das richtige Wort? Also wenn jetzt, da waren zum Beispiel Spiele Uruguay gegen Bulgarien und da waren in Hannover in einem Stadion mit einem Fassungsvermögen von 50.000 dann 12.000 Zuschauer da, weil warum soll man zu einem Spiel Uruguay gegen Bulgarien gehen? Also wir hatten 2006 ja selbst Südkorea gegen Togo nach 2 Tagen ausverkauft war, weil das ein Event geworden war. Und 1974 war das einfach und simpel ein Sportturnier. Man ging dahin, wenn man sich für Fußball interessiert hatte, aber sehr viele Menschen interessierten sich nicht für Fußball und haben deswegen dann auch diese Weltmeisterschaft ignoriert. Also fand sehr lustig, die Frankfurter Allgemeine Zeitung in der Bundesrepublik, damals so die prestigeträchtigste Zeitung, die hat sich vor der Weltmeisterschaft bei ihren Lesern entschuldigt, dass sie jetzt dann doch etwas mehr über Fußball berichten wird. Und da gab es dann auch vehemente Leserbriefe. Also, dass es ja unmöglich sei, dass so eine gute Zeitung jetzt über diesen Pöbelsport so viel berichten wollte. Naja, die haben dann statt einer Seite 2 Seiten berichtet. Und heute wären das 5 oder 6. Also, das war alles noch sehr, sehr, würde ich sagen, in den Anfängen der Kommerzialisierung. Im Fernsehen zum Beispiel, da gab es vehemente Diskussionen, weil es da jetzt irgendwelche, die städtischen Betreiber der Stadien einfach Bandenwerbung reingesetzt haben. Und das Fernsehen wollte nicht, dass sie sozusagen jetzt diese Werbung umsonst zeigen müssen, weil die Städte da Bandenwerbung aufgestellt haben. Und die FIFA schien sich über solche Sachen überhaupt noch nicht zu kümmern. Also ob da jetzt Bandenwerbung drin steht oder nicht. Deswegen war das noch ein bisschen unschuldiger alles, ist vielleicht das richtige Wort.
Ja, ein sehr gutes Wort sogar. Unschuldiger, wo Sie das sagen. Ich kann mich erinnern, ein Reporterkollege von mir, Rolf Lange in Gelsenkirchen lebend, damals erzählte mir immer wieder, samstags mittags, du, heute ist Brasilien in Schalke, also spielt im Parkstadion, sollen wir hingehen? Ach, meinst du, lohnt sich das? Ja, okay. Dann sind die eine Stunde vorm Anstoß hingegangen ans Kassenhäuschen, haben ihre Eintrittskarte gekauft und haben sich ein WM-Spiel angeguckt, wo du dich heute mit deinem Personalausweis erstmal akkreditieren musst als Zuschauer, dass du vielleicht Glück hast, in der Verlosung was abzukriegen für Hunderte von Euro. Zeiten haben sich geändert, das muss man wirklich sagen. Gibt es denn aus Ihrer Sicht so abschließend eine Lehre aus der Geschichte von 1974, wo Sie sagen, das ist heute noch relevant, da hat sich die Welt seitdem in den 50 Jahren geändert und der Anstoß im wahrsten Sinne des Wortes war damals die WM oder das eben DDR-Deutschland-Spiel?
Naja, was mir halt aufgefallen ist, also wir lernen ja Geschichte, gerade die Beziehung DDR gegenüber der Bundesrepublik, als ob das ein kalter Krieg war, als ob sich diese Staaten eigentlich feindlich gegenüberstanden die ganze Zeit, was auch politisch ja so war. Es waren 2 verschiedene Blöcke, aber man hat gesehen 1974, wenn die Menschen die Chance hatten, sich zu treffen, als die DDR-Fußballmannschaft nach Quickborn bei Hamburg kam, dann wurde die da wahnsinnig freundlich begrüßt. Also wann immer sich die Menschen getroffen haben von den verschiedenen Ländern, dann war da eigentlich gar keine Feindschaft, sondern da war eigentlich nur große Neugierde und auch Freundlichkeit und Freude, dass man jetzt diese Neugierde, dass man diese Spieler jetzt da hatte. Also das ist mir eigentlich geblieben als schöne Überraschung, dass die Menschen selber eigentlich sehr herzlich miteinander umgegangen sind.
Der Westen hat sich gefreut, den Osten treffen zu können. Das hat sich wohl
wirklich geändert. Ja, und auch, als die DDR 1-0 gewonnen hatte gegen die Bundesrepublik, da hätte man ja auch erwarten können, dass die jetzt angefeindet wurden, das Gegenteil passierte. Die sind dann umgezogen für die zweite Runde, für die Zwischenrunde der Weltmeisterschaft nach Ratingen bei Düsseldorf. Und die konnten kaum aus dem Hotel raus, weil da so viele Autogrammsammler standen. Und dann haben die Leute ein Spalier gebildet, um die DDR-Spieler zu ihrem Bus zu lassen, der sie zum Training fährt, 2 Tage nachdem sie die Bundesrepublik besiegt hatten. Und die Leute haben die westdeutschen Spalier gebildet und haben geklatscht. Also da war von dieser offiziellen Feindschaft nichts zu spüren.
Es gibt da ganz, ganz wenige leise Stimmen, die sagen, die deutsche Mannschaft hat da absichtlich verloren, um nicht in diese schwere zweite Runde zu kommen, denn die DDR spielte gegen Argentinien, gegen Brasilien und da war unsere Gruppe da ein bisschen leichter, ist vielleicht so eine Hoffnung, dass man es absichtlich verloren hatte, aber das war sicherlich nicht so, ja. Denn Sparwasser, werden wir auch nicht vergessen, hat diesen 1-0-Erfolg erzielt. Ronald Reng, vielen, vielen Dank, dass ich mit Ihnen über dieses Buch 1974, eine deutsche Begegnung, sprechen durfte, aber eben auch 50 Jahre nach dieser Weltmeisterschaft. Deutschland wird Weltmeister, verliert aber gegen die DDR. Historisch 0-1 und auch der Wunsch auf ein Revanche-Spiel. Das hatte ja, ja sag mal, der BRD-Fußball, der DFB, immer gerne gewollt, aber natürlich nie bekommen. Ist bis heute nicht erfüllt worden. Niederlage steht in den Statistiken, kriegen wir nicht mehr ausgebügelt. Ronald Reng, vielen, vielen Dank. Wünsche Ihnen alles Gute für das neue Jahr. Stehen schon die nächsten Projekte fest, was Sie dort uns wieder beglücken werden mit Fußballbüchern hochwertiger Art?
Ja, ich habe zwar ein Buch schon fertig, aber das geht in der Tat diesmal gar nicht über Fußball, sondern ich habe was ganz anderes gemacht. Ich habe über die Rivalität von Karl Benz und Gottlieb Daimler geschrieben. Das kommt nächstes Jahr. Also, und da gab es 1885 tatsächlich noch keinen Fußball, über den man schreiben konnte. Ich glaube, da hat der erste, der Fußball, hat ein Mann, der Lehrer Koch, nach Braunschweig gerade aus England nach Deutschland gebracht und hat den irgendwie auf den Schulhof geworfen. Also da war mit Fußball, organisiertem Fußball noch nicht weit her.
Genau, dieser Konrad Koch ist vor wenigen Wochen auch Thema bei mir gewesen, in meinem Podcast Boss des Bundesliga-Blog. Denn da habe ich das auch vorgestellt, dass er derjenige war, der den Fußball nach Deutschland gebracht hat. Wobei, das hat sich in dem Podcast ergeben, das war gar nicht so. Er hat den Rugby nach Deutschland gebracht und hat dann gemerkt, irgendwie spielen die hier lieber ohnehin zu nutzen. Und daraus ist dann wohl der Fußball geworden. Also liebe Fußballfreunde, wenn euch das interessiert, diese Ausgabe ist tatsächlich noch recht frisch zu hören. Wobei natürlich auch alle Ausgaben noch zu hören sind. Aber ich will mal gucken, ob ich das mal eben so auf die Schnelle hier noch hinkriege, zu schauen und das Datum nochmal zu nennen. Da, am 7.11. Konrad Koch, der Fußballpionier. Malte Oberschelp war da mein Gast. Da haben wir über den Konrad Koch mal gesprochen. Heute haben wir gesprochen mit Ronald Reng. Da bedanke ich mich recht herzlich, dass Sie Zeit hatten für dieses Gespräch. Alles Gute für die Zukunft. Dankeschön, Ronald Reng.
Danke Ihnen. Vielen Dank, Herr Bosse. Danke.
Dankeschön, Ronald Reng. Sicherlich sehr interessant, mit jemandem zu sprechen, der damals eben diese WM nicht live erlebt hat, war er zu jung für, aber sich dann damit beschäftigt und, wie wir es angesprochen haben, auf einer leeren Festplatte im Kopf sich alles aufspielt, um es dann auch aus der heutigen Sicht zu bewerten. Also ich glaube schon interessant, wenn ihr das lesen möchtet. Der Titel ist 1974, eine deutsche Begegnung. Das war sie dann, die heutige Ausgabe. Und wenn ich den Kalender einigermaßen richtig kenne, dann darf ich euch jetzt ein frohes neues Jahr wünschen. Wobei, ich gucke mal von der Produktion her, ist es schon angefangen. Ne? Also dann ein frohes neues Jahr mit leichter Verspätung, aber es ist noch jungfräulich. Deswegen lieb gemeinte Wünsche für das neue Jahr 2025. Ich hasse runde Jahre, es gibt keine Höhepunkte, es gibt keine Weltmeisterschaft, keine Europameisterschaft, keine Olympischen Spiele, gar nichts. Es gibt die Club-WM, ja, die wird uns dann durch den Sommer begleiten. Dankeschön, alles Gute und ich hoffe, wir hören uns hier noch öfter wieder bei meinem Podcast Bosses Bundesliga-Blog. Dankeschön, tschüss.
Ich bin Christiane vom Podcast Führungsgefühle. Führungskräfte sind auch nur Menschen. Demokratie ist für mich die Staatsform, in der wir als ganze Menschen gefragt sind. In unserer Würde, Freiheit und Verantwortung mit Herz und Verstand. Demokratie gibt uns die Möglichkeit, unser Leben, unser Zusammenleben mitzugestalten. Im Interesse des Gemeinwohls, im Interesse von uns allen, die wir hier zusammenleben. Das ist zugegeben manchmal mühsam, wie wir dieser Tage sehen, aber ich finde, es lohnt sich. Denn Demokratie fußt auch auf dem Vertrauen, dass uns das gelingt. Zum Beispiel, weil wir uns immer wieder bewusst machen, dass wir alle auch nur Menschen sind. Lasst uns dem gerecht werden. Gib der Demokratie deine Stimme. Geh wählen.
Hallo. Ich bin Christiane Beer, Führungskräftecoachin und Organisationsberaterin. Alle zwei Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.